die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Hallo und herzlich willkommen zu Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Auch heute geht es wieder um eines unserer Leib- und Magenthemen, nämlich das Thema New Work. Und dies ist der dritte Teil unseres Gesprächs mit Frau Vera Starker. Sie ist Bestseller-Autorin, Wirtschaftspsychologin, Rechtsanwältin und Gründerin des Berliner Thinktanks Next Work Innovation Garage. Sie hat außerdem ein paar spannende Bücher geschrieben. New Work in der Medizin ist eines davon. Und ihr alle kennt sie wahrscheinlich inzwischen schon aus den letzten beiden Episoden unseres Podcasts oder auch von unserer New Work Session auf dem diesjährigen Deutschen Röntgenkongress. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem letzten Teil und sage Bühne frei.
Zum Prinzip Hierarchie und hybride Führung. Wie sehen Sie Hierarchie, Führung und jetzt dann auch in dem Zusammenhang natürlich wieder Teamarbeit in einem New Work Konzept für die Medizin?
Also die vorhin schon angesprochene partizipative Hierarchie heißt wirklich aussortieren, was kann man alles in die Teams reingeben. Gerade dann, wenn sie multiprofessionell agieren, ist das natürlich, gibt es ganz, ganz, ganz viel Übertragbarkeit. Und wo braucht es diese klare hierarchische Entscheidungsstruktur? Also dieser Aussortierprozess, den brauchen wir an der Stelle. Und der kann auch durchaus auf Station A anders sein als auf Station B. Mhm. Und auch pro Disziplin kann das unter Umständen anders sein, weil im OP einfach eine andere Logik herrscht als auf der Kinderstation. Ja. Und insofern, wir müssen weggehen davon, dass es Blaupausen gibt, sondern wir müssen über Prinzipien sprechen, Prinzipien und Konzepte sprechen, damit diese übertragen werden können auf den eigenen Kontext. Und in der Radiologie würde man sich jetzt fragen, wie führen wir denn in der Hierarchie in der Radiologie gerade? Wie machen wir das denn miteinander? Wie hierarchisch ist das bei uns? Und was wird denn wie fremd entschieden, was eigentlich ins Team reingehen könnte? Mhm. Also da wird es mit Sicherheit anders sein als in anderen Disziplinen. Mhm. Und diesen Prozess wieder dialogisch voranzutreiben, wieder ins Zielbild reinzupacken, zu sagen, für uns heißt Hierarchie und Führung bei der Radiologie zukünftig im neuen Arbeiten das.
Und in dem Zusammenhang, wie stehen Sie dazu so Konzepten wie Shared Leadership? Also wir hatten ja eben auch schon mal die Aufspaltung der Expertenkarriere und der Führungskarriere, was ja so ein bisschen in diese Richtung auch geht, wenn man das mal weiterdenkt. Könnte das auch ein Konzept sein oder gehen Sie eher von dem Standpunkt aus, naja, New Work, wenn es so gelebt wird, wie es eigentlich gedacht ist, braucht die Führung ja gar nicht mehr unbedingt in diesem hierarchischen Kontext, in dem wir immer denken und vielleicht braucht es dann ganz andere Modelle? Das fände ich ganz spannend.
Also ich finde es prima mit dem Shared Leadership. Es gibt ja leider, muss man sagen, noch relativ wenig Beispiele, von denen man weiß, dass sie gut funktionieren. Ja. Aber das wird kommen. Ich halte das für ein.
Und es gibt in der Radiologie tatsächlich sogar eins. Von zwei Männern, sehr interessant.
Das stimmt, die waren auf eurem Kongress.
Ja, richtig.
Genau. Ja, das fand ich auch total spannend. Genau, und die mit einem Selbstverständnis. Also ich fand es beeindruckend, weil man schiebt das ja auch eher in die weibliche Ecke rein. Insofern, das fand ich auch ein sehr gutes Beispiel. Also es ist ein prima Konzept. Ich gehöre zu den Verfechtern bei New Work, die sagen, Führung wird es auch künftig noch brauchen. Sie wird sich nur verändern. Ja. Das heißt, neben dieser fachlichen Entscheidungshierarchie brauchen wir Führung dafür, dass sich Teams auch finden, dass die Räume geöffnet werden, dass Leute ihre beste Leistung bringen können. Mhm. Also ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Curling. Das ist ja Eisschach, nennt man das ja auch. Ne? Das ist, wo man diese Eissteine, und dann gibt es die Leute vorne mit dem Schrubber.
Ah, ja.
Die schrubben das Eis, also die wischen das Eis, damit dieser Eisstein möglichst weit und gut und präzise durchgleitet. Und für mich ist Führung der mit dem Schrubber.
Ja,
ich ermögliche, dass die Performance optimal funktioniert. Und das ist auch die Wirksamkeit, die ich erlebe als Führungskraft, dass mein Team die allerbeste Leistung bringt. Und das ist einfach nur dann gegeben, wenn es auch im Team ein Miteinander gibt. Und auch dafür bin ich als Führungskraft künftig verantwortlich, dass sich die Leute nicht zerfleischen. Wir wissen auch aus vielen Studien heraus, dass wenn es sehr kompetitiv ist in den Teams, dass die Resultate schlechter sind. Es gibt zwar in Teilen bessere Einzelresultate, aber unterm Strich verlieren alle.
Ja.
Und das sind Aufgaben, das ist Aufgabe von Führung. Weiterentwicklung, Aufgabe von Führung. Fehlerkultur voranzubringen, Aufgabe von Führung. Das heißt, wir haben einfach einen anderen Fokus.
Mhm. Sehr spannend. Zum Prinzip Sinn oder auch Zurückbesinnung auf das Eigentliche. Wie gelingt denn Ihrer Meinung nach eine stärkere Fokussierung auf den Patienten jetzt gerade für uns als RadiologInnen und können diese New Work-Konzepte dabei helfen? Also eigentlich geht es mir so ein bisschen darum, da haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, ob wir vielleicht auch den Wert, den wir für unsere PatientInnen schaffen im Alltag, was ja der Kerngedanke unseres Handels eigentlich sein sollte, erhöhen können, indem wir anders arbeiten?
Also die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die ja irgendwie aus den 50ern oder 60ern ist, die hat ja ganz oben das Prinzip Selbstverwirklichung / Sinn. Und unten kommen die ganz basalen Bedürfnisse. Ja, so Essen, Trinken, Sexualität, keine Ahnung, Atmen, Schlafen. So, das heißt, wir müssen all das letztendlich mal durchhaben, bis wir oben ankommen. Wenn wir Menschen in diesem System so arbeiten lassen, dass sie weiter erschöpfen, dass sie obwohl wir wissen, also ich meine, kein LKW-Fahrer darf so lange hinterm Steuer sitzen, wie ein Chirurg operieren darf. Ja, also wir wissen das. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, diese ganzen basalen Bedürfnisse nach einer gewissen verlässlichen Struktur, nach Schlaf, nach Familie, nach Freizeit, nach all diese ganzen Dinge, störungsfreiem Arbeiten gehört dazu, dann kann auch eine Sinnstruktur entstehen, weil dann kann ich mich auch fokussieren. Wenn ich aber als Ärztin, Arzt alle 4 Minuten unterbrochen werde und die Notärzte sogar alle 2,5 Minuten, da entsteht kein Sinn. Da entsteht ein Bewältigungsstress, da entsteht ein, ich muss funktionieren. Ja, und dann sind wir in der Bedürfnispyramide ziemlich weit unten.
Ja.
Ja, das heißt, war mir das Thema auch Focus Hospital so sehr am Herzen. Ich habe einen Vortrag bei der DIVI dazu gehalten, bei dem Professor Dr. Felix Walcher, weil der ja auch das Thema Resilienz nach vorne treibt. Er gesagt hat, das geht so nicht. Wir müssen anders mit uns umgehen. Und da ist das in quasi, das räumt den Weg frei, um Sinn erleben überhaupt wieder zu ermöglichen.
Zumal man ja gerade auch wirklich beobachtet im Gesundheitswesen, dass es gewisse, ich sag's mal vorsichtig, Fluchttendenzen gibt, gerade von qualifiziertem Personal, gerade auch von qualifiziertem weiblichem Personal, die eben genau dieses Thema funktionieren nicht mehr wollen. Also die sagen, ich kann so nicht mehr funktionieren und ich will es auch nicht mehr, denen irgendwie der Sinn komplett abhanden gekommen ist. Und man hat schon das Gefühl, dass eben was nicht mehr funktioniert, einfach aussortiert wird. Das ist schon noch sehr verbreitet. Also ich glaube, da müssen wir einfach komplett umdenken.
Ja, also ich bin ja grundsätzlich froh, dass die Ärzteschaft jetzt auch mal damit anfängt.
Ja.
Weil diese stille Leiden, sag ich mal, alles aushalten. Und deswegen haben wir auch die Studien vorne ins Buch reingebracht, was Alkohol anbetrifft, Tabletten anbetrifft, Suizidgefahr anbetrifft. Das sind ja Menschen, die versuchen, weiter zu funktionieren.
Ja, Burn on. Das hat es inzwischen ja im Übrigen all diese Dinge, die Sie gerade genannt haben, sogar jetzt schon in den Spiegel geschafft. Also es gewinnt an Reichweite.
Ja, und eben dazu sagen, wie müssen wir das System gestalten, dass diese Menschen nicht mehr weglaufen müssen. Ja. Und das Absurde ist ja, dass sie ja ganz oft abgeworben werden mittlerweile auch von Beratungsunternehmen und auch von Investorenseite. Wir werden irgendwann den absurden Zustand haben, dass wir so viele Berater und Beraterinnen haben, die ein System beraten, was eigentlich kaum mehr vorhanden ist, so ungefähr. Also es ist ein bisschen überzeichnet, aber es ist alternativlos, dass wir das System verändern. Deswegen war ich, muss ich sagen, enttäuscht von der Reform. Und ich bin da, weiß Gott, keine Expertin für die Untiefen der SGB-Bücher und all diesen ganzen Krimskrams. Aber systemisch können wir das Gesundheitswesen ja nicht nur übers Krankenhaus definieren, sondern wir müssen ja das ganze Intersektorale betrachten. Und ich glaube, dass die Beteiligung auch von der Ärzteschaft und der Pflege bei der Entwicklung dieses Systems unendlich wichtig wäre.
Ja.
Und so würde ich es, wenn ich eine Klinik leiten würde, würde ich es genau so machen. wir haben mittlerweile wirklich gute Tools, auch Remote-Tools, wo wir eine Partizipation in Organisationen von 10, 20, 30, 40.000 Menschen unproblematisch ermöglichen können. Wow. Das heißt, wenn die Menschen fragen, wie können wir es hier gestalten, das ist im Moment der einzige Weg dieser Flucht, überhaupt mal was entgegenzusetzen, zu sagen, lass uns das im Rahmen der Möglichkeiten gestalten, wie es gut für uns ist.
Mhm. Jetzt haben Sie natürlich gerade schon mehrfach das Prinzip Fokussierung angesprochen und wir kennen es alle aus dem Alltag, wie wir permanent unterbrochen werden. Sie haben ja auch Studien zur Defragmentierung des Alltags gemacht. Wie gelingt es uns in der Medizin und vor allem auch in der Radiologie, eine stärkere Fokussierung auf die eigentlich wertschöpfende Arbeit und welche Konzepte gibt es für mehr Fokus?
Also wir machen das ja schon so seit 2 Jahren in Wirtschaftsunternehmen und fangen ja jetzt in den Kliniken mit diesem Prinzip überhaupt an. Und der erste Punkt ist immer eine Awareness für dieses Thema zu schaffen. Weil für gerade, das ist so interessant, dass gerade für die Menschen im Gesundheitswesen das so normal ist. Mhm. Ja. Das ist so wie Gott gegeben. Und sie immer sagen so, man kann, das geht anders. Und dann fangen wir immer an, dass erstmal Wissen ins System reingebracht wird. Mhm. Weil nicht jeder Mediziner, Medizinerin weiß um die Zusammenhänge zwischen Multitasking und Erschöpfung. Also das, wenn jemand Chirurg ist, dann ist das eben nicht das Fachgebiet. So, das heißt, wir bringen
aber viele einfach wollen das auch gar nicht wissen. Also
ja,
die,
klar.
Die sagen dann, ich habe diese Gespräche schon öfter geführt und versucht, das zu erläutern, so Thema Großraumbüro und dass das nicht für jeden unbedingt gut ist, um fokussiert zu arbeiten. Das wird einfach komplett negiert.
Genau, das wird bis zu einem gewissen Grad wird das noch weiter so laufen. Aber es wird jetzt Beispiele geben. Also es sind jetzt 2 Kliniken, die das jetzt machen. Und wir werden auch versuchen, das medial mal ein bisschen aufzubereiten, dass auch andere sagen können, wir lernen irgendwie mal davon.
Ja, sehr gut.
Mhm. Weil der Punkt ist ja, die Qualität steigt, die Arbeitseffizienz steigt, das Gesundheitserleben steigt. Wir haben ausschließlich positiven Output. Also letztendlich würde ich sagen, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt eine absolute Win-Win-Situation haben. Patientensicherheit. Mhm. Also wir haben ja so eine Meta-Analyse gemacht, wie viel Zeit verlieren wir pro Aufgabe, wenn wir unterbrochen werden, es sind konservativ bei einfachen Aufgaben 15%, bei komplexeren Aufgaben 8-28%, die wir verlieren. Der Rest ist Mathematik. So, das heißt, wenn ich alleine wenn Verwaltung noch zu tun ist oder die Befundung bei Ihnen, zu sagen, wir lassen die Leute das komplett in Ruhe tun. Da kommt kein Anruf, da kommt kein nichts. Und dann ist es einfach schneller.
Na klar.
So, und man geht raus und wir Menschen haben ja ein Bedürfnis nach Vollständigkeit. Wir wollen die Dinge ja vollständig erledigen. Und deswegen ist das für uns auch so stressig, wenn wir ständig die Dinge nicht fertig kriegen. Es sind ja überhaupt nur um die 80% der Sachen, die wir nach Unterbrechung fertig machen. Es fallen ja immer Sachen runter. Ja. So, das heißt, wenn wir das ermöglichen, naja, hat es eine bessere Qualität, wir sind schneller, wir gehen da raus und sagen, große grüne Haken habe ich geschafft. Und deswegen, wir brauchen wieder die mutigen Klinikchefs und Chefinnen, die sagen, wir probieren das jetzt aus. Mhm. Die Regio-Kliniken zum Beispiel, die wollen das jetzt machen. Der David Rubentis in Waldkliniken Eisenberg. Und dann gucken wir. Aber es ist eine, wie sagt man im Change, eine low-hanging fruit.
Ja, eigentlich schon. Ja, man wundert sich, dass das noch nicht sich durchsetzen lässt. Es ist eigentlich auch so einfach.
Vor allem kumuliert sich das ja auch über den Lauf des Tages. Also mit jeder Unterbrechung bleibt ja ein Teil meiner Aufmerksamkeit zurück und die kommt ja dann nicht mehr in dem Maß zurück, wie sie davor vorhanden war. Also selbst wenn man meint, man das kurze Telefonat, ich kann ja danach direkt da weitermachen, wo ich bin, meine Aufmerksamkeit ist ja nicht mehr in dem Ausmaß da und das kumuliert sich ja über den Tag.
Also das absolut, und wenn wir Konzentration und das Verdrängen von Störungen sind zwei unterschiedliche Prozesse im Gehirn, aber sie stehen in einem Bedingungsverhältnis. Das heißt, wenn ich ganz viel aufbringen muss an Energie, um Störungen zu unterdrücken, dann geht mir das verloren von meiner Power, mich zu konzentrieren. So, das heißt, ich muss 2 Sachen tun. Das eine ist, ich muss wirklich eine störungsfreie Umgebung schaffen, reizarm idealerweise. Und auf der anderen Seite wieder das Thema Konzentration trainieren, weil wir alle ja mittlerweile, wir sind ja nicht mehr Pavlov, sondern der Pavlovsche Hund. Ne? Wir sehen das Pling oder hören das Plong und fangen an, uns der Information zuzuwenden. Und da brauchen wir wieder so das Zielbild für sich selber. Möchte ich eigentlich so interagieren mit der Technik? Nein, möchte ich nicht. ich möchte Pavlov sein und nicht der Hund. Das heißt, wir müssen Konzentration auch ein Stück weit wieder trainieren, weil wir alle geprimed sind auf dieses Unterbrochenwerden. Wir haben in der Studie in 25 Unternehmen aus 12 Branchen, wir haben gesehen, dass die von 15 Unterbrechungen pro Stunde 6 von innen kommen. Das heißt, die Leute haben angefangen, sich eine Unterbrechung zu suchen. Und das war für uns nochmal sehr rückbestätigend, dass wir schon so getrainiert sind auf dieses Kurzintervallige, dass unser Gehirn schon sagt, ach, schau doch mal ganz kurz in dein Handy.
Ja, viele Leute, die wissen gar nicht mehr, wie Fokus eigentlich funktioniert, ne? Also die haben sich das komplett abgewöhnt. Ich glaube, das ist auch was, das man mitbedenken muss, wenn man sowas in einen Change-Prozess reinmacht, dass man sagt, ich schaffe jetzt hier Fokuszonen oder wie auch immer und sorge dafür, dass die Mitarbeiter vielleicht gewisse Slots am Tag haben, wo sie fokussiert arbeiten können, dass viele das gar nicht mehr können, dass sie das erst wieder lernen müssen.
Absolut. Und das auch da wieder, ne, wie mag ich eigentlich leben? Wie mag ich der Chef quasi oder Chefin im eigenen Haus sein? Das ist die relevante Frage an der Stelle. Oder möchte ich mich von den Mark Zuckerbergs dieser Welt diktieren lassen? Was für mich sehr eindrücklich war, mich hat kürzlich ein Chefarzt angeschrieben, der hatte einen Vortrag von mir gehört zum Focus Hospital und ist dann danach, also Chirurg, und ist dann danach in seine Klinik zurück und hat gesagt, so, er hat eine Handyschale angebaut an den OP von außen und hat gesagt, in meinem OP wird es keine Handys mehr geben. Und er hat gesagt, ich danke Ihnen so, Frau Starker, weil es ist viel, viel besser. Und ich musste so schlucken, weil ich gedacht habe, was haben wir überhaupt?
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Hygiene? Fragezeichen.
Ja, und er sagte so, nö, aber das wäre durchaus gar nicht so selten, dass auch in der Anästhesie der Patient ist stabil und dann wird ein bisschen im Handy geguckt. Ja. So, und er hat gesagt, okay, gut, als Patient will man sowas ja alles gar nicht wissen. Und dann hat er gesagt, ihm geht es so viel besser, seitdem es diese Handyschale gibt. Und sie haben im OP-Team sich abgesprochen mit den Unterbrechungen, wie machen wir das? Er hat gesagt, er hat immer gern Musik gehört. Er hat die anderen gefragt, wie ist das eigentlich für euch, wenn ich die Musik anhabe? Stört euch das? Also sie sind einfach in Dialog gekommen und haben dann gesagt, okay, so und so wollen wir das miteinander machen. Und das ist das, was wir auch die ganze Zeit versuchen anzubieten über die Bücher, dass eine Selbsthilfe quasi entstehen kann, eine Selbstwirksamkeit, wenn man sagt, ach, lass mich inspirieren, guck mal, die machen so, hier gibt es ein bisschen fachlichen Hintergrund. Komm, wir gehen mal in den Dialog und gucken, wie wollen wir es denn hier machen? Und dann kann die große Welt mit Herrn Lauterbach und Herrn Scholz und Herrn Lindner und wie sie alle heißen, auch zwischendurch Murks machen, das ist nicht angenehm, aber man kann trotzdem seinen eigenen Bereich gestalten. Und dazu wollen wir halt ermutigen.
Das ist toll. Also ich glaube, diese Inspiration ist total wichtig, weil erstmal denkt man immer, ach, das geht in der Medizin alles nicht. Das ist ja, hat man am Anfang schon, das ist immer so die erste Reaktion. Aber zu sehen, es geht doch, ist natürlich extrem hilfreich, als wenn man sich das alles selber ausdenken muss.
Ja. Ja, und wenn ich dieses altruistische, aufopfernde Element, dieses unbedingt gebraucht sein, die Retterlogik, die ist ja auch ein Teil im System. Ja. Und da sind wir aber im Drama-Dreieck, ne? Täter, Opfer, Retter. Und zu sagen, was ist denn identifikatorisch die Alternative zum Retter? Mhm. Also zu diesem erschöpfenden, ohne mich geht's nicht. Und das kennen wir auch aus der Wirtschaft, das ist nicht nur in der Medizin so. Deswegen haben wir so viele Burnouts, gerade im mittleren Management. Weil die in diesem ohne mich geht's hier nicht unterwegs sind. Da müssen wir wirklich Alternativen, auch berufsidentifikatorische Alternativen anbieten. Was ist die Ärztin, der Arzt oder die Pflegefachkraft, die richtig gut mit sich selber umgeht, nicht permanent über die eigenen Grenzen geht? Also quasi minus Heldenkostüm. Ja. Was bleibt? Da müssen wir drüber reden.
Unbedingt.
Zum letzten Prinzip, Entwicklung. Wie entscheidend wird in der Zukunft die Bereitschaft für Veränderungen, Offenheit und auch die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten auch der Führungsebene in der Medizin sein?
Also das ist aus meiner Sicht, sind die Metakompetenzen der Zukunft. Wir haben auch da, wenn man sich so die Zukunftsprognosen anguckt, was die KI-Entwicklung und all das anbetrifft, dann muss man mal sagen, das Rennen im Thema Wissen ist ja schon gelaufen. Ja. Also wir können ja gar nicht mit den Maschinen mithalten, sondern wir können mithalten in diesen ganz ursprünglich menschlichen Themen, nämlich Veränderung zu initiieren, Zukunftsbilder zu entwerfen, soziale Interaktion zu kreieren. Wir sind Resonanzwesen. Also wie können wir gute Resonanzen erzeugen Ne, da ist auch wieder Führung sehr gefragt. Das sind die Metakompetenzen. Und das fällt nicht vom Himmel. Und wir sehen ja, also letztendlich fängt es ja ehrlich gesagt im Kindergarten an. Wenn ich einem Kind was sagt, ich habe keinen Hunger mehr, sagt, wenn du jetzt nicht auf isst, gibt es morgen schlechtes Wetter. Ja. So, dann erziehen wir schon diese Impulse ab, selbstbestimmt zu sagen, ich habe genug gegessen. Das zieht sich durch die Schule hinweg, durch die Universitäten. Ich will es jetzt nicht so ganz, ganz groß machen, aber idealerweise fangen wir gesamtsystemisch an, da diese Fähigkeiten schon zu stärken, kommunikative Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten zu stärken, Offenheit, Umgang mit Veränderung. Und deswegen, wir müssen aus meiner Sicht den aktuellen Führungskräften in der Medizin Unterstützung anbieten, dass sie selber sagen können, wo habe ich da noch Luft nach oben? Was brauche ich dafür? Also ich erlebe das im Coaching, wenn ich mal die ein oder andere Chefärztin, Chefarzt, Oberarzt im Coaching habe und es wirklich eine ganze Weile dauert, bis die sich einlassen können, auf Unterstützungsbedarf zu schalten. Das scheint wirklich eine Herausforderung zu sein, nach meiner
Beobachtung. Ja, weil Hilfe annehmen bedeutet Schwäche zeigen und das mögen Mediziner nicht.
So, ja, da müssen wir helfen. Da müssen wir unterstützen, weil es sie vollständiger sein lässt in sich als Mensch, wenn sie mit der Klaviatur ihrer Gefühle gut umgehen können.
Also wir hatten das auch mit Herrn Hollmann, dass eben Führungsarbeit oder die Entwicklung einer Führungspersönlichkeit auch immer sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Das ist genau das, ne?
Grundsätzlich ist das der Paradigmenwechsel in allen Organisationen, weg von der Personalentwicklung hin zu Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt muss man sagen, in hierarchischen Systemen haben ja Persönlichkeiten nichts zu suchen. Ja. Das ist systemfremd. Deswegen haben wir in hierarchischen Organisationen Personalentwicklung gemacht. Und dieser Paradigmenwechsel, der ist jetzt unendlich wichtig. Aber Persönlichkeiten denken halt mit. Persönlichkeiten stellen kritische Fragen. Persönlichkeiten benennen Fehler. Persönlichkeiten geben Feedback. Und darauf bereiten wir uns gerade vor, in Deutschland, sage ich mal, dass wir es mit Persönlichkeiten zu tun bekommen. Und da müssen wir den Führungskräften, gerade denen, die jetzt 20, 30 Jahre sozialisiert sind, in einem strikt hierarchischen System, wo gerade das nicht gefragt war, also zumindest systemisch nicht abgefragt war, wie die einen guten Weg finden, selber da sich zu öffnen. Weil Offenheit ist ja das Ergebnis von einem inneren Prozess. Fällt ja nicht vom Himmel. Vertrauen ist das Ergebnis eines inneren Prozesses. Und da müssen wir unterstützen und müssen ganz doll darauf achten, dass wir nicht zu viel abwerten. Weil in der Medizin, also in Gesundheitsorganisationen, finde ich, wird wahnsinnig viel abgewertet. So Abwertungstourette irgendwie, was da so stattfindet. Und die Abwertung ist der Entwicklungsshowstopper Nummer eins. Da, wo abgewertet wird, wird nicht entwickelt. Deswegen zu sagen, immer mit Verständnis drauf gucken, mit Neugier, Donnerwetter. Guck mal, wie interessant, ganz anders als ich. Wie können wir diese Brücke bauen? Wie können wir den Leuten helfen, in die innere Vollständigkeit zu kommen, damit sie nicht erschrecken vor Vertrauen, damit sie nicht erschrecken vor Offenheit, damit sie ihre sozialen Fähigkeiten selber ausleben können, die mit Sicherheit vorhanden sind.
Um den Kreis jetzt zu schließen, würde ich Ihnen gerne noch eine abschließende Frage stellen und schon mal anfangen mit der Vision für die Zukunft der Radiologie. Das wird, glaube ich, noch ein Riesenhaufen Arbeit sein, der da auf uns zukommt. Aber ich bin jetzt angefixt. Ich glaube, wir sollten das anpacken. Deshalb die Frage abschließend an Sie. Wie sehen Sie aus Ihrer Perspektive von außerhalb sozusagen die Zukunft der Radiologie von der New Work-Perspektive aus? Und können wir uns diesem Wandel eigentlich überhaupt noch verschließen?
Also fangen wir mit der letzten Teilfrage an. Können wir uns dem Wandel verschließen? Also bei der Titanic haben sie ja gefiedelt, bis das Ding untergegangen ist. Ja? Also insofern, gehen tut alles. Also wir sehen, dass Menschen manchmal festhalten an Dingen, obwohl es gar nicht mehr logisch ist. Also insofern, ja, man kann sich dem weiter verschließen, hat nur Auswirkungen.
Keine schönen im
Zweifelsfall.
Nein, genau, da wird gefiedelt bis blub blub. Ich würde bei dem Zukunftsbild für die Radiologie immer auch starten mit der technologischen Entwicklung. Ja? Also wie wird die KI die Radiologie verändern? Und damit haben Sie sich ja intensiv befasst oder machen das aktuell. Und zu sagen, und wie arbeiten wir denn dann? was heißt das denn dann? Also wenn man das wirklich wie in einem Film skizzieren würde, was verändert das denn dann in der Kommunikation zum Patienten? Was verändert das in der Kommunikation zu all den Schnittstellen, wie Sie es vorhin erwähnt haben, zu den anderen Berufsgruppen, in die Chirurgie rein und in keine Ahnung wohin? Was ist denn dann anders, wenn das da ist? Weil ich glaube, dass wir Zukunftsbilder nicht mehr entwickeln können, ohne die technologische Entwicklung zu antizipieren. Wir sind ja jetzt am Anfang. Ja, das wird eine andere Größenordnung bekommen. Und zu sagen, was ermöglicht uns das denn dann, anders zu arbeiten? Weil der schlechteste Fall wäre, wenn man sagt, jetzt mal als einfache Rechnung, okay, die KI, die hilft uns jetzt. Das heißt, jeder Arzt, Ärztin spart am Tag 3 Stunden, kann also 3 Stunden lang mehr arbeiten. Also man kippt einfach mehr Arbeit rein, weil die Technik einen Teil abnimmt. Und dann haben wir gar nichts gekonnt. Dann wird nämlich der Mensch zum Handlanger der KI. Wenn wir aber sagen, guck mal, die KI ermöglicht uns, bestimmte Befundungen deutlich schneller zu tun. Das heißt, ich kann die Zeit, die ich gespart habe, investieren in die Patientengespräche. Dann wäre das eine Entwicklung, die New Work entsprechen würde. Weil dann wären wir wieder in der Menschzentrierung, Patientenzentrierung, in dem fokussierten Arbeiten, in der Sinnorientierung. Und der unternehmerische Reflex wäre natürlich mehr Arbeit reinkippen. Und diesen Paradigmenwechsel aufzulösen. Und das heißt, von diesem Nukleus, wie verändert die KI unsere Tätigkeit, was für Räume entstehen, die wir bespielen können, was heißt das auch für Arbeitszeiten? Also könnte man andere Arbeitszeitmodelle daraus entwickeln? Was heißt das für Flexibilisierung? Natürlich kommt da auch das Homeoffice ins Thema rein. Ich will nur immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil die Leute meistens denken, New Work ist Homeoffice.
Gerade in der Radiologie bietet sich's ja wirklich an.
Absolut, absolut. Und ich muss das einer Radiologin oder Radiologen gar nicht mehr sagen, wann er was wie zu tun hat, sondern in der Selbstverantwortung würde die Person sagen, okay, das sind die Befundungen, die ich hier zu machen habe. Und das mache ich von da und da aus und das mache ich von Kreta aus oder von keine Ahnung was der Himmel wo. Und last but not least das Thema Führung.
Ja.
Also wenn das in der Radiologie möglich wäre, zu sagen, wir machen hier den First Mover mit Shared Leadership. Wir fangen an, selbstorganisierte Teams zu initiieren. Wir machen Modellversuche. Und dass das jetzt aber nicht so bei einer Aufzählung bleibt, sondern ein in sich konsistentes Bild wird. Das wäre das, was ich empfehlen würde, sich zusammenzusetzen und das mal zu entwickeln. Quasi als würde man einen Radiologen oder Radiologin begleiten durch dieses neue Szenario, damit das richtig greifbar ist wie in einem Film.
Ja, man könnte ja vielleicht sogar einen Film draus machen, der Film der Zukunft.
Ja, das wäre natürlich perfekt.
Da habe ich direkt Lust drauf bekommen. Wunderbar. Ja.
Naja, in Design Thinking arbeitet man mit Personas. Ne, da macht man quasi, skizziert man die Person, quasi dann die Radiologin oder den Radiologen, der ist 44 Jahre, halt hat 2 Kinder, hat ein Familienhaus und keine Ahnung was. Und wie wird der denn ausgebildet? Wie wird der weitergebildet? Wie arbeitet der? Wie kooperiert der? Wann arbeitet der wie? Was wo? Dann wird es nämlich maximal konkret. Und New Work darf nicht in diesem abstrakten Level bleiben.
Das stimmt.
Das wäre ganz fatal. Wir müssen es so runterbrechen, dass es jemand sagt, ach, guck mal, das ist Thomas, ja, das ist der Radiologe Thomas und so lebt er mit seinem neuen Arbeiten. Das wäre aus meiner Sicht ein großer Wurf, wenn Ihnen das gelingen würde.
Sehr spannend. Ja, Frau Stacker, das war ein wunderbares Gespräch. Ich glaube, wir nehmen extrem viel mit und hoffen auch, unsere ZuhörerInnen nehmen ganz viel Inspiration und neue Denkanstöße aus diesem Gespräch mit. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre wirklich sehr wertvollen Einsichten in das Thema New Work.
Ja, ich danke Ihnen recht herzlich für die Einladung und für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Super spannend alles.